Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 302. Robert Bittich. Souverän moderieren, Menschen verbinden. Ja, was macht aus einem guten Programm ein wirklich gelungenes Event? Und woran erkennt man eine Moderation, die nicht nur souverän wirkt, sondern die Menschen erreicht? In dieser Folge spreche ich mit Robert Bittich. Der TV-Journalist und Moderator führt seit vielen Jahren durch Unternehmensveranstaltungen, Messen, Kongresse, Galas, Talkrunden und Fernsehformate. Dabei verbindet er gründliche Vorbereitung mit Spontanität, mit Wertschätzung und Humor. Im Gespräch geht es um die richtige Dramaturgie, klare Veranstaltungsziele und die oft unterschätzten Aufgaben eines Moderators. Robert erklärt, wie echte Verbindung zum Publikum entsteht, warum gute Übergänge entscheidend sind und wie man reagiert, wenn Technik, Zeitplan oder Gesprächspartner nicht mitspielen.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Heute zu Gast Robert Bittich, TV-Journalist, Eventmoderator und ein Mann, der seit vielen Jahren dafür sorgt, dass Menschen auf Bühnen nicht nur zu Wort kommen, sondern auch wirklich gehört werden. Robert kennt die Welt vor und hinter der Kamera, moderiert Kongresse, Messen, Galas, Podiumsdiskussionen und er weiß aus Erfahrung, ein gelungenes Event entsteht nicht allein durch gute Technik, prominente Gäste oder einen perfekten Ablaufplan, sondern entscheidend sind die richtige Dramaturgie, die echte Verbindung zum Publikum und ein Moderator, der präsent ist, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Herzlich willkommen, Robert Bittich.
Moin Udo, schön, dass ich mal bei dir sein kann im Podcast. Wir haben schon länger drüber gesprochen und ich freue mich sehr, dass es mit einigen Schwierigkeiten in der Vorbereitung, haben wir uns ja oft verpasst, dass es jetzt heute endlich geklappt hat und du mich hier zu Hause in Kiel erwischst und du selber bist wahrscheinlich in?
Lüneburg. Robert, das ist wie bei der Mondlandung. Das hat auch nicht zu Anfang gleich geklappt, sondern die mussten ein paar Anläufe nehmen. Aber dann wurde es ja, glaube ich, ganz gut, oder?
Das hat ja am Ende, hat das ja so ein bisschen ja geklappt. Aber ich fand es eben eine schöne Anmoderation für unsere Session heute. Darüber wird zu sprechen, quasi was eine gelungene Veranstaltung, ein gelungenes Event,
ja, nicht
was,
nur
was
das
dazu gehört. Ja.
Sondern erstmal geht's um dich. Wann hast denn du das erste Mal gemerkt, Bühne, das ist meins, ich habe keine Angst, da gehöre ich hin.
Ich glaube, das ist gar nichts, was man von sich selber sagt, irgendwie, dass ich will das, sondern das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie so natürlich, wie ich will jetzt was zu essen haben, ich brauche Luft zum Atmen. Und wenn dir das natürlich jemand anderes sagt, du, wäre das nichts für dich, ich glaube, da passt du hin. Dann aber von sich selber zu sagen, ich muss auf die Bühne, das ist mal, das, ich glaube, jeder sagt das erstmal von sich. Jeder will ja irgendwie zeigen, was er kann. In jedem Bereich, jeder Beruf will man natürlich ein bisschen Anerkennung und das gehört ja zu jedem Beruf. Und ich glaube hier, ich hatte so einen Aha-Moment, der war vielleicht in meiner Ausbildung im ZDF. Da hatte ich in einer Abteilung eine ganz tolle Chefin. Und die, da hat die gesagt, Robert, du bist ja irgendwie so ein Live-Typ, glaube ich. Weil ich habe das ganze Formelle und so wenig gut, also nicht so gut hinbekommen, wie man es hinbekommen könnte. Aber dafür für diese Situationen, die es dann gibt oftmals, die haben besonders gut funktioniert. Und da, das hat so ein bisschen nachgewirkt. Und das war vielleicht so einer von mehreren Impulsen. Aber dass ich gesagt habe, ich muss jetzt vor der Kamera, ich muss ans Mikro, ich muss auf die Bühne, das ist, glaube ich, schwierig. Also ich würde das nie so sagen. Das ist dieses, ja klar, love my job. Und das ist, ich glaube, das sagt jeder so von sich, was er machen will. Aber hier in dem Moment geht's ja tatsächlich, bei diesem Ganzen geht's ja tatsächlich nicht um uns. Der Moderator ist tatsächlich das Unwichtigste überhaupt, wie bei einem Schiedsrichter in der Champions League. Hast du jemals schon mal einen Schiedsrichter gesehen, der danach so ein Selfie aus dem Stadion gemacht hat? Nee, genau, weil er ist zwar irgendwie
der Wichtigste. Bei der neuesten WM machen sie es vorher immer.
Ja, aber generell, hast du jemals schon mal so einen Schiedsrichter gesehen, der sich so hinstellt und sagte so, oh, ey, ich war der Geil, das war heute, das war wegen mir, ist das so gut gelaufen. Nee, das ist gar nicht, das brauche ich gar nicht. Eigentlich ist es, bin ich völlig fein, wenn die anderen so glänzen und ich kann dabei sein, kann so viel für mich mitnehmen. Und deswegen tue ich mir auch schwer, tatsächlich oftmals darüber groß zu erzählen. Ich poste ja mittlerweile gar nicht mehr so viel oder habe es auch noch nie gemacht, dass ich da wirklich jedes Event poste, alles vorher, nachher. Das ist natürlich eine, also das ist, glaube ich, das muss jeder persönlich für sich entscheiden, wie er das macht. Aber ich sehe mich da tatsächlich in dem ganzen Kreis so als der unwichtigste Teil eigentlich.
Naja, also ich würde da widersprechen und das tue ich gerne, weil dann ist es kontrovers. Ich glaube, dass ein Moderator ganz wesentlich zum Charakter und zum Gelingen der Sendung beiträgt oder des Events. Nehmen wir mal einen Markus Lanz, wird ganz anderes als Karim Joska sein oder ein Dieter Hallervorden, der da vorne sitzen würde. Das Event würde einen völlig anderen Charakter haben. Deswegen ist es so wichtig, dass du gut vorbereitet bist und dass du eingehen kannst auf die Zuschauer, nicht nur auf die Zuschauer, sondern auf deine Moderationsteilnehmer. Das machst du immer sehr souverän und deswegen die Frage, wie viel davon bei dir ist Talent und wie viel ist Erfahrung und gute Vorbereitung?
Also, was ich gelernt habe, war tatsächlich ich habe ja dann meine Moderationsausbildung am Institut für Moderation gemacht, am IMO, die einzige Moderatorenausbildung, angekoppelt an eine Hochschule in Stuttgart. Liebe Grüße gehen runter nach Stuttgart, das war toll, in Kooperation damals, 16, 17 war das, war SWR und Institut für Moderation. Das war ein ganz tolles Jahr, ein ganz tolles Jahr, ganz spannende Zeit. Und da haben wir gelernt, was es bedeutet, also diese Vorbereitung, die Fragen und so weiter. Da wusste ich, okay, das ist nicht nur irgendwie gute Laune und wir machen das schon mal spontan vor Ort, sondern was es bedeutet, sich auf eine Situation mit einem oder mehreren Talkgästen vorzubereiten. Was bedeutet es eigentlich, journalistische Moderation? Und das hat sich dann nochmal verfestigt in den Jahren später dann im Fernsehen, als ich dann viele Schalten oder auch Interviewsituationen hatte, wo mir mal jemand, ein Trainer, gesagt hatte, Robert, du musst immer, im Grunde musst du immer wissen, was die Antwort ist. Das war so ein entscheidender Satz. Du musst so gut vorbereitet sein, nur wenn du die Antwort schon kennst, dann kannst du das Gespräch auch lenken. Das geht natürlich, das ist vielleicht in einem politischen Interview im Fernsehen nochmal oder im Radio, wie auch immer, was anderes als jetzt in so einer Panel-Diskussion, wo du tatsächlich nicht 1:1 es schaffst, dass du jede Antwort weißt. Aber da habe ich so ein Gefühl dafür bekommen, was das, diese Vorbereitung, dass das wirklich diese ganze Basis für alle Events, für alles, was mit Kongressmoderation und so weiter zu tun hat, das ist tatsächlich eine ganz ernsthafte journalistische Basis, diese Vorbereitung. Und dann, wenn du da gut vorbereitet bist, kannst du auch dann improvisieren und so weiter und die Lockerheit, die kommt dann mit der Zeit irgendwie, wenn du merkst dann irgendwie die Leute, okay, die finden's jetzt auch gut, dass du da bist und je lockerer du bist, das spiegelt sich ja auch wieder, ne? Das überträgt sich ja sofort, wenn du locker auf die Bühne gehst mit dem Spruch, auch bei einem ernsthaften Thema, kannst du ruhig mal auch brechen mit einem, das funktioniert schon, finde ich. Und das, wenn du da länger sitzt und hast wirklich ein ernstes Thema, dann braucht es auch diese Dramaturgie mit viel lockeren Momenten. Aber wie gesagt, das, was ich eben festhalten wollte, ganz wichtig, damit das alles auch locker bleibt, ist diese Vorbereitung, diese wirklich ernsthafte journalistische Vorbereitung, dass du im Grunde, das ist der Idealfall, das schaffst du aber oft nicht, dass du aber theoretisch immer die Antworten alle kennen müsstest.
Hast du es dann schon mal erlebt, dass trotz aller sorgfältiger Vorbereitung auf einmal hast du gedacht, oh Scheiße, wo führt das denn jetzt hin? Damit habe ich nur gar nicht gerechnet. Ist dir das auch schon mal passiert?
Naja, das kommt drauf an, was du, dass vielleicht jetzt irgendwie du eine Woche auf einer Messe bist für den Kunden und du dann vielleicht mal mehr machen solltest, dass du ganz spontan noch reagieren musst, dass du noch die Eröffnungszeremonie dann noch auf Englisch, die auch halten musst mit vielen politischen Gästen aus Europa, aber gerade dann musst du auch, dann ist es genau dann ist es angebracht, dass du locker bleibst, weil das ist dann wirklich das A und O. Dass auch da je höher die Kreise, desto wichtiger ist eigentlich diese Lockerheit und dieser Spaß noch, egal wie ernst das Thema ist. Nur darüber transportiert sich dann auch die Information. Und in einer speziellen Situation jetzt, was du ansprichst, dass du jetzt in einem Panel sitzt, die Herausforderung ist dann, tatsächlich ist mir das so noch nicht passiert, aber dass du merkst, dass je nachdem, wer da sitzt, ob das jetzt ein erfahrener Politiker ist oder so, dass die schon dann auch wirklich das natürlich auch mit Leichtigkeit auch das Gespräch an sich ziehen und dann das auch lenken können. Gut, ne? Also rhetorisch dann so geschickt sind, dass es ganz schwer ist, dann dagegen zu halten und du deine Richtung, was aber auch spannend ist. Ich meine, das ist auch gut, das hat ja auch seine Berechtigung, aber da ist es das schon eine Herausforderung, dann irgendwie so ein Gegengewicht noch zu bilden, wenn du merkst, da hat jemand genau seine Agenda und will die dann auch durchziehen.
Viele Veranstalter, die konzentrieren sich ja sehr stark auf Bühne, Technik und Programm. Und was wird bei der Planung eines Events am häufigsten unterschätzt aus deiner Sicht, der du ja häufig auf der Bühne stehst?
Was wird am meisten unterschätzt? Ich glaube vielleicht, dass es so dieser zeitliche Ablauf, der ist ja oftmals, ist das ja da, wo es hakt, dieser zeitliche Ablauf, dass man zu knapp kalkuliert. 5 Minuten Umbau. Dass so kleine, dieses formelle Sachen werden unterschätzt. Umbauzeit ist eigentlich länger als geplant, dann startet man doch später. Und sich so Kleinigkeiten, die extrem ins Gewicht fallen, wie zum Beispiel, wenn du halt eine Preisverleihung hast und du rufst sie einzeln auf einer Bühne und da hat sich keiner drüber Gedanken gemacht, soll man in dem Moment Musik spielen? Und das ist so ein Unterschied, ob du in dem Moment Musik spielst und der Moderator und auch alle anderen einmal durchatmen können und auch die Gäste, die auf die Bühne kommen, dass die dementsprechend gefeiert werden. Das hast du ohne Musik nicht. Das ist komplett, das verliert sich komplett. Das ist leider so. Also das ist immer schade. Oder generell so Musik zwischendurch, das wird komplett unterschätzt. Das sind tatsächlich so die formellen Sachen. Ich glaube, man hat auch so viel und ich kann das auch nachvollziehen, dass man das einfach vergisst oder unterschätzt, weil es einfach so viele Dinge sind, die man beachten muss, sind alle rechtzeitig da, haben wir die gebrieft, das und das und das. Und dann so diese Kleinigkeiten, die es dann wirklich rund machen, da bräuchtest du eigentlich nochmal einen extra Tag, nochmal extra Proben und so weiter. Das ist eine Zeitfrage, das ist eine Kostenfrage. Also da stecken, also dieses formelle Detail am Ende, da gibt es oft Verbesserungs, würde ich sagen, Potenzial.
Was ich ja fürchterlich finde auf so einer Veranstaltung, wo viele Speaker sind. Oder das habe ich neulich erlebt beim letzten Wissensforum in Böblingen. 3 parallele Bühnen. So 3 parallele Bühnen, das heißt, um 10 Uhr ist der Vortrag von XY, um 10.20 Uhr kommt Robert Bittich, den will ich unbedingt sehen, der ist aber auf der Bühne 2. Und dann finde ich es ganz fürchterlich, wenn der Timetable nicht eingehalten wird, weil der Speaker wieder überzieht oder dieses oder jenes. Wie siehst du das? Ist Disziplin bei so einem Event ist doch absolut wichtig, oder nicht?
Genau, also die Disziplin, dass wir die Slots einhalten, die ist extrem wichtig. Das ist ja auch eine Zeitfrage. Wenn es länger dauert, ist es nicht unbedingt besser. Du merkst das ja vorher schon, ob das in welche Richtung das geht. Das ist ja wie, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, wie bei so einem leckeren Stück Kuchen. Das ist so ein Sprichwort, ich weiß nicht, ob das ein italienisches ist oder so, dieses ja, warum ist eigentlich dein Kuchen so lecker, Oma? Ganz einfach, uns ist immer zu wenig da. Und das ist auch die Begründung, warum der Kuchen so lecker ist, weil einfach zu wenig da ist. Ach, das hatte damals, glaube ich, ich weiß genau, es war damals Monaco Franze, schönes Beispiel. Da hat Dieter Wedel ja, er wurde ja gefragt, der Regisseur, wann gibt es endlich eine Fortsetzung von Monaco Franze? Es gab ja nur eine Staffel mit Helmut Fischer in den 80ern, wer sich noch dran erinnert. Und die alle wollten, dass noch mehr Staffeln gedreht werden, weil es so toll ist. Und er sagt, nee, das ist genau richtig so. Es war so lecker und es ist so lecker, weil nichts mehr dazukommt. Und ähnlich ist das auch bei einem, es ist dann, wenn die Zeit durch ist, wir haben ja auch nicht die, bei einem Panel ist es ja das Gleiche, wir haben ja nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern das ist ein Teaser auf das Thema. Und dann ist fällt schwer, dann in der Zeit zu bleiben, ganz klar. Aber das ist immens wichtig, gerade wenn die Sachen parallel sind, dass man dann wirklich dann hinten das Ding zumacht, auch wenn man selber vielleicht als Moderator denkt, ach Mensch, da hatte ich mir noch sowas Schönes vorbereitet und das und das und das, aber das ist dann nicht so wichtig. Die Zeit, der Zeitplan, da steht tatsächlich über allem.
Ja, du hast recht. Und das führt, also das, was du ausführst, führt ja zu der Frage, was unterscheidet ein professionell durchgeführtes Event von einer Veranstaltung, die den Gästen noch lange in Erinnerung bleibt, wo sie sagen, oh, das war cool, da wollen wir gerne nochmal hin. Da gibt's doch bestimmt Unterschiede, ne? Also nicht nur der professionelle Plan ist wichtig, aber ja, was ist so eine Veranstaltung, wo sie sagen, boah, da wollen die Leute hin. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Euromainz, wo wir das letzte Mal zusammen waren. Ganz viele natürlich parallele Bühnen, aber also so viele Posts und so viele Erinnerungen, die ich habe in die Veranstaltung, irre, muss ich sagen.
Das ist natürlich ein Netzwerkthema. Das spielt ja, ist ja mindestens genauso wichtig wie die Panels selber. Das Netzwerken drumherum ist eigentlich fast noch wichtiger, habe ich mittlerweile das Gefühl. Das Netzwerken ist ja unbezahlbar. Und was bleibt hängen? Ich glaube, das sind wirklich ganz einfache menschliche Momente einfach viel mit Sympathie zusammen. Das ist, glaube ich, entscheidend, findest du? Das ist, glaube ich, dieses menschliche Zusammenkommen. Es geht weniger darum, dass man merkt, dass da jemand gut vorbereitet, dass da jemand das auswendig kann, dass er alles weiß. Das bleibt ja nicht hängen. Hängen bleiben ja irgendwie so menschliche, keine Ahnung, das, was du nicht rational beschreiben kannst, das bleibt hängen. Weil frag, guck mal, wie ist es denn bei Familien? Was bleibt am Ende des Lebens hängen? Das sind die Urlaube für die Kids. An was erinnert man sich früher? Und diese Momente, die du nicht rational beschreiben kannst zwischendurch, sei es jetzt beim Essen, sei es jetzt vor dem Panel, nach dem Panel, ein netter Moment noch danach, ein Gespräch, ein Aha-Moment oder im Vorfeld diese Vorgespräche, die man hat, wo man merkt, ist man da auf einer Wellenlänge oder nicht, und da entsteht so eine menschliche Bindung, und dieses sich kennenlernen, dann diese menschliche Ebene, das ist doch das, was das Event ausmacht bei allem Fachlichen.
Da hast du völlig recht, und das beobachten wir auch häufig in der Moderation, in Sendungen. Wahrscheinlich guckst du dir auch mal eine Sendung an, wo Kollegen moderieren. Du stehst ja nur mehrmals in der Woche auf der Bühne. Wenn du da so drauf schaust, hast du da immer so einen kritischen Blick, gesagt, das hätte der Lanz ja vielleicht nicht sagen sollen, oder die Mioski, und dann da das vielleicht nicht. Wie siehst du so eine Moderation, wenn du vor dem Fernseher sitzt?
Vor allem sehe ich das so, dass da unfassbar viel Arbeit drin ist, gerade in diesen politischen Talks, auch im Fernsehen. Das ist Wahnsinn. Diese Vorbereitung, was wir eben vorhin schon angedeutet haben für diese politischen Talks, die ist unfassbar, was das Team da leistet und was der Moderator dann auf dem Schirm haben muss. Diese Reaktionsschnelligkeit, was habe ich auf der Karte stehen, was hat da eben schon geantwortet der Gast, was hat der andere Gast mir also eben schon weggenommen für die nächste Frage. Du musst ja ständig schauen, wie geht's weiter. Du kannst ja nicht so diese Fragen abarbeiten, und das ist ganz Hochachtung wirklich vor allen, die diese Talksendungen und auch politische Talks machen. Das ist wirklich so die Königsklasse. Generell Talk im Fernsehen ist ja wirklich die Königsklasse, sagt man ja so, und das ist auch so, und da egal wer über alle Sender hinweg, egal welche Moderatoren, die du gerade angesprochen hast, die machen so einen unfassbar guten Job, und vielleicht auch viele, die noch gar nicht so im Fokus sind. Also generell dieses Genre Talk im Fernsehen, journalistischer Talk, journalistische Unterhaltung, das ist schon oberstes Regal, und Respekt für alle, die das machen und da jeden Tag auch ihren Kopf hinhalten, dann, weil du darfst ja auch keinen Mist dann erzählen. Und also das ist wirklich, da schaue ich tatsächlich mit Bewunderung zu und denk, habe eigentlich noch nie gedacht, das würde ich jetzt irgendwie besser hinkriegen oder so.
Aber die große Kunst liegt ja darum, wie gehst du mit deinen Gesprächspartnern um? Und du hast ja bestimmt schon ganz, ganz viele Gesprächspartner erlebt. Da gibt's diejenigen, die sehr, sehr viel reden, ohne viel zu sagen zu haben. Wie gehst du damit um, mit den einzelnen Leuten, also die du kaum stoppen kannst, oder die nur mit Ja oder Nein antworten? Das gibt's ja auch manchmal. Zwar selten, die wird man auch nicht einladen, aber wie gehst du mit diesen Eigenarten um der Menschen?
Also tatsächlich habe ich das eigentlich noch nie so gehabt, dass jemand bei mir nur Ja und Nein geantwortet hat. Das liegt aber auch daran, dass du, das merkst du ja schon im Vorgespräch, ist jemand kurz angebunden oder nicht. Und das ist ja, hat ja oftmals auch zu tun, vielleicht mit Angst oder Aufregung, aber wenn du das vorher nimmst, wenn du die Lust, dafür ist, glaube ich, das Vorgespräch auch ganz entscheidend, dass du das einmal gemacht hast, diese Lust, und sei es nochmal ein kurzer Smalltalk vor dem Panel oder sei es jetzt auf der Bühne, wie in Wiesbaden, da hast du ja dann auch da tausende Leute sitzen beim Founders Summit, dann dieses kurze Vorgespräch, da öffnest du quasi, das ist der Schlüssel zu dem, was dann auf der Bühne passiert. Da in dem Moment nochmal dieser Austausch. Das finde ich, und da ist es mir bis jetzt zum Glück immer gelungen, dass so die Atmosphäre so da war, dass alle wirklich Lust auch drauf hatten und dann innerhalb von kurzer Zeit auch wirklich auf der Bühne dann so geglänzt haben, wo ich dann auch dachte, wow, jetzt das Ding ist ja, also wo ich dann selber denke, so wow, ganz toll, was die da gerade leisten, wie die erzählen. Und da freue ich mich tatsächlich, dass ich selber mit zuhören darf und mit Gast bin. Und es geht sogar so weit, dass ich denke, manchmal würde ich da auch lieber im Publikum sitzen, als oben mit auf der Bühne, um da richtig zuzuhören.
Ja, hast du recht. Die Frage ist ja dann auch, welche Rolle spielt so ein Moderator? Muss der Moderator unsichtbar durch das Programm führen, oder muss er schon seine eigene Persönlichkeit erkennen lassen? Es gibt ja viele Moderatoren, wo ich dann sage, ach, das ist aber cool. Also wenn die das macht, das ist super toll. Was meinst du, welchen Anteil musst du haben? Du bist Persönlichkeit auf der Bühne, oder?
Kommt ja aufs Format drauf an. Das kommt ja aufs Format drauf an, würde ich sagen. Bei so einer Panel-Diskussion auch. Natürlich hast du da eigene Personalities, die du dann im Fernsehen vielleicht nochmal mehr brauchst, also bei Panel-Diskussionen. Aber generell sprechen wir hier meistens bei Events oder so, wenn du jetzt das Euromainz angesprochen hast, darum, dass es eigentlich darum geht, dass die Themen durchkommen, dass alle ein gutes Gefühl haben, dass alles in der Zeit bleibt. Also so, da sehe ich dann, in dem Moment sehe ich den Moderator so wie so ein Schiedsrichter, der unauffällig, aber in einer Riesenleistung, unauffällig im Hintergrund, dass das Spiel läuft. So ist es halt auch bei vielen Events, finde ich. Und manchmal, das ist Gefühlssache. Wenn es jetzt eine Abendgala ist, klar, kannst du da nochmal ein bisschen mehr von deiner Persönlichkeit zeigen, aber generell fahre ich eigentlich immer so, dass ich versuche, eigentlich zumindest im, klar, wenn du jetzt vor der Kamera stehst oder das ist nochmal was anderes und alleine, dann hast du ja auch nochmal eine andere Präsenz, aber so auf der Bühne fahre ich gerne eher so diesen, ja, eher zurückgenommen. Damit bin ich jetzt bisher mal ganz gut gefahren und das kam auch, habe ich immer sehr gutes Feedback bekommen, so wie ich es gemacht habe. Und dann gibt es so ein paar Momente, wo du dann, das merkt man dann einfach, ist jetzt angebracht, mal ein bisschen mehr aus sich rauszugehen. Aber generell, wenn du mich fragst, Tendenz eher, würde ich sagen, eher was die Events und so angeht, tatsächlich fahre ich das gerne wie so ein Schiedsrichter im Hintergrund. Und dann, weil es braucht gar nicht viel und man denkt immer, man macht jetzt nicht viel und wenn man dann mal ein bisschen mehr Gas gibt, ist das ja schon dann relativ präsent auch. Also man muss jetzt da nicht mit der Glocke als Marktschreier rumlaufen oder so.
Du gibst ja manchmal Panel-Talks, wo da Themen dabei sind, wo du sagst, oh, da habe ich ja nun gar keine Ahnung von. Aber darauf bereitest du dich auch intensiv vor, auch wenn das Thema für dich selber nicht so sehr interessant ist, oder?
Ist ja klassisches journalistisches Handwerk, weil du hast ja als Journalist auch Themen, wo du vorher noch keinen Berührungspunkte hattest. Und da musst du dich auch dann neu da einlesen und neu das Thema durchdringen. Und das ist ja da nichts anderes. Also jetzt zu sagen, nee, da ist jetzt, ich mache jetzt nur die Themen, wo ich drin total fit bin, wie jetzt bei mir zum Beispiel. Ich mache ja ganz viel zum Thema auch Digitalisierung und Handwerk. Aber nichtsdestotrotz nehme ich dann auch jetzt wie im April, als ich da für die Europäische Union eine Woche auf der Hannover Messe war, sind ja auch Themen, die komplett auch neu waren, wo ich mich dann auch neu einlesen musste. Aber das macht's ja dann erst spannend. Also ich finde, wenn da neue Sachen dazukommen, wo man sich dann nochmal intensiv damit beschäftigen muss, das finde ich, das gehört ja dazu. Das ist ja Journalismus.
Ja, ja. Nun gibt's ja auch Situationen, die manchmal sehr heikel sein können, wenn du die Gäste im Vorfeld siehst. Ich sag mal so ein Beispiel aus der Luft gegriffen. Du weißt, dass unser Bundeskanzler Friedrich Merz ist. Du weißt, dass Sarah Wagenknecht dabei ist. Und du weißt zum Beispiel, dass Tino Chrupalla auch da ist. Und dann denkst du, ach du meine Güte, wie kriege ich die denn jetzt unter einen Hut, ohne dass es eskaliert? Hast du da Tipps auch, wo du sagst, ach du meine Güte, wie vermeide ich so eine Eskalation, wo nur gegeneinander?
Ja, ich glaube, die
hast du wahrscheinlich noch nicht gehabt. Diese Leute, weil du so freundlich bist auf der Bühne, die sind alle auf deiner Seite, denke ich.
Also ich hab tatsächlich schon, also ganz kontrovers war es bei mir im Studio jetzt da auch nicht. Da hatten wir immer meistens nur eine Partei da. Lass mich überlegen. Ich hatte einmal eine ganz schöne Situation, aber das kannst du auch nicht vergleichen, aber es war eine schöne Situation damals hatten wir diese Sendung im SWR. Im Rahmen dieser Moderationsausbildung, kann ich mich gut dran erinnern, hatte ich einen ganz starken, Philipp Möller war bei uns zu Gast, Kirchenkritiker, der hat das Buch geschrieben, Gottlos glücklich oder glücklich mit Gott. Und dann, dazu habe ich halt hatten wir eine Pfarrerin und einen Priester. Und das waren so drei spannende Perspektiven, so zwei Welten, die da aufeinander geprallt sind. Und das war aber sehr respektvoll und so weiter. Das ist natürlich nochmal ein anderes Level als das, was du gerade gesagt hast. Auf einer politischen Ebene ist das ja dann oft sehr sehr scharf und mit sehr harten Kanten wird da gekämpft. Ich glaube aber, dass das vielleicht ein Stück weit dazugehört und auf einer gewissen Ebene geht es auch gar nicht so sehr darum, dass jetzt alles harmonisch laufen muss. Vielleicht bildet sich da auch dieser Prozess ab, das, was halt in der Demokratie passiert, diese Sachen, die vereinbar sind und die eben nicht vereinbar sind. Und das kommt vielleicht dann auch gerade in so einem Talk, in so einem Format rüber und muss vielleicht auch rüberkommen. Vielleicht wäre es auch merkwürdig, wenn dann alles total harmonisch wäre. Und das ist letztendlich auch gar nicht unsere Aufgabe. Wichtig ist nur, dass unsere Aufgabe ist, dass sich alle Gäste wohlfühlen, dass alle merken, sie sind respektiert und sie sind hier gehört zu werden. Wie die dann untereinander damit umgehen, das ist quasi, da bist du dann ja irgendwie, das kannst du auch nicht am Ende auch nicht beeinflussen. Und wie gesagt, gewisse Positionen sind halt nicht vereinbar. Und wenn das dann in so einem Talk rüberkommt, dann ist das ja auch authentisch und hat auch seine Daseinsberechtigung. Und dann kann sich ja der Zuschauer auch da seine Meinung draus ziehen und seine Meinung draus bilden.
Ja, ich glaube, man muss als Moderator auch wirklich der Richtungsgeber sein. Wenn einer zu viel redet oder den anderen angreift, muss man auch schon mal ein bisschen Einhalt gebieten.
Da kannst du Einhalt, okay. Genau, aber das geht, du kannst es nicht, das muss ja deswegen nicht am Ende dann harmonisch sein. Du kannst dann sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt haben sie schon ihre Redezeit gehabt, das ist klar, aber dieses, dass du noch versuchst, dass es in den Leitplanken bleibt, so auch wieder dieses Schiedsrichter-Thema, was dann durchkommt, aber generell. Wenn du merkst, einfach, das wird am Ende nicht harmonisch, das ist auch gar nicht so dann die Aufgabe des Moderators. Wichtig ist nur, dass alle, dass du allen den Respekt gegenüber, dass sich alle ernst genommen fühlen, dass du keinen bevorteilst, sondern das machen die dann untereinander unter sich selber aus. Das ist dann ja quasi wie, das ist ja quasi dann die politische Bühne halt in aller Öffentlichkeit. So soll es ja auch sein.
Nun gibt's ja auf dem Amateurlevel ganz viele unterschiedliche Moderatoren. Ich höre viele, ich sag mal, relativ viele schlechte Podcasts, in denen ich feststelle, so die erste Frage ist, ja, hallo, du bist der Robert Bitting, sag doch mal, was du machst und wo du herkommst. Und dann denke ich, ey, hast du deinen Job nicht gemacht? Das ist dein Job, denjenigen da anzukündigen. Was würdest du jungen oder aufstrebenden Moderatoren an die Hand geben, an deinen Praxistipps? Wie läuft so eine gute Moderation ab? Sei es beim Podcast, beim Interview oder beim Panel Talk. Was gibst du den Menschen mit und sagst, das sind meine wertvollen Nuggets?
Bei mir ist tatsächlich das die Vorbereitung. Wenn ich genau weiß, was als diese journalistische Vorbereitung, dies ist die Basis für alle Formate, die ich moderiere, für alles. Sei es jetzt, sind die Sachen, die ich jetzt beim Fernsehen mache oder im Radio, alle Events, sind immer diese, ist immer die ganz klare journalistische Vorbereitung als Handwerkszeug und damit kannst du dann spielen. Das ist dann quasi, da bist du, je besser du vorbereitet bist, desto lockerer bist du. Und es geht nicht darum, also mal, wie gesagt, diese Basic-Tipps, diese rauszugehen, dass du die Anfang der Moderation, der Begrüßung auswendig kannst. Ich glaube, wenn du es 2-3 Mal durchgegangen bist, ist das sowieso drin. Also das ist, du gehst es ja, du machst es ein paar Mal, dann hast du es sowieso drin, dann probst du es noch einmal dann, wenn du vor Ort bist, auf der Bühne dann auch. Dann ist es aber auch so, dass die Situation oft anders ist. Dann bist du auf einmal, sitzen dann schon alle, keiner kommt rein, das ist komplett anders. Deswegen, so, ich kann es dir gar nicht sagen, so locker, rechne einfach mit allem und nicht 1:1 diese ganze Anmoderation, dass du die Einzelnen auf die Bühne rufst. Wenn das dann nämlich komplett anders ist, bist du komplett raus. Wichtig ist irgendwie, du merkst nur, ey, das will ich sagen, darum geht's. Und dann, dass du dich auch freust auf das, was dann passiert. Du siehst, ey, der Saal ist schon voll, jetzt hier ist eng, es ist klein, die sitzen jetzt schon da. Und dann nimmst du das auf, was gerade passiert. Ey, sollen wir noch eine kurze Pause machen? Will jeder noch ein Eis? Keine Ahnung wie, aber dass du quasi auf die Situation eingehst und nicht 1:1 das so machst, wie du es dann, wie du es dir quasi zurechtgelegt hast, auch gerade am Anfang. Da finde ich, dass du flexibel bleibst am Anfang. Das ist auch wichtig. Das hat ja nichts mit der grundsätzlichen Vorbereitung inhaltlich zu tun. Aber einfach, dass diese formelle Sachen, dass du wirklich mit verschiedenen Sachen rechnen musst. Und das ist ganz wichtig, weil es ein Unterschied ist, wie das dann beginnt. Das spielt eine ganz große Rolle, dass du das Publikum auch dann authentisch mit einbindest, weil wenn die jetzt merken, du willst den Stiefel so durchziehen, wie du es geplant hast, ob es gar nicht mehr passend, dann hast du die ja auch schon verloren irgendwie. Und generell natürlich das Publikum immer mal mit einbinden, das kann aber auch spannend, das muss jetzt auch nicht kannst ja heute mit ChatGPT, der bereitet dir ja alles vor, mögliche Publikumsfragen und so weiter, kannst ja alles mal nice to have einfach mitnehmen, aber generell kann ich nur sagen, wie gesagt, diese journalistische Vorbereitung, diese Offenheit, was den eigentlichen Ablauf angeht und einfach auch diese Lust auf den Moment, diese Lust auf das Spontane, auf das Unberechenbare, das muss auch ein ganz großer Teil sein, weil sonst wäre es ja, du kannst es einfach und es soll auch gar nicht so sein, dass du alles wirklich komplett diese 30 Minuten, 60 Minuten da durchgeplant hast und je mehr du frei machst, desto besser ist es natürlich auch. Am besten gar keinen Satz, also nichts. Vielleicht den ersten Satz, wenn du rausgehst, aber auch der, wenn du es 2-3 Mal geprobt hast, sitzt ja sowieso auch. Du weißt ja, um was es jetzt geht. Und das ist, glaube ich, das, was ich mitgeben kann.
Lieber Robert, das waren wertvolle Tipps. Sei gut vorbereitet, geh mit Freude an die Moderation und rechne mit allem. Das ist für mich die drei Nuggets, die hängen geblieben sind. Deswegen danke ich dir sehr
Udo,
für deine
schon,
wertvollen
was?
Tipps.
Udo,
na,
das
natürlich,
ist ja toll.
Du hast gesagt, mehr als 30 Minuten machen wir nicht. Das geht nicht. Das muss knackig sein.
Das habe ich gar nicht so gesagt, Udo. Ich habe nur gesagt, aber das war das Beispiel, was ich vorhin war. Ich dachte, ey, mach kurz und knackig. Vielleicht machen wir so viel Lust, dass wir nochmal einen zweiten Teil machen. Dieser leckere Kuchen.
Können wir machen, genau.
Zu wenig, Udo. Also ich sage auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Und ich sage nochmal, Entschuldigung, dass wir uns vorher immer ein bisschen verpasst
Brauchst
haben.
Brauchst du dich nicht für entschuldigen. Du weißt,
ich hätte
klappt
gerne
nicht alles von Anfang an.
Udo, und ich freue mich aber auch schon auf unser nächstes persönliches Wiedersehen. Ja, ich schicke dir
erstmal
vielleicht
gehen wir mal gemeinsam auf die Bühne, denn ich war, also eins weiß ich.
Du warst doch nie bei mir auf der Bühne.
Nee. Was?
Du warst doch nie bei mir. Ich habe dich noch nie als Gast gehabt auf der Bühne.
Da musst du mal dafür sorgen. Ich komme zu dir.
Ich freue mich, Udo, und ich schicke dir aber erstmal ganz, ganz liebe Grüße nach Lüneburg.
Sehr gerne.
Und ich gehe jetzt noch ein bisschen hier an die Kiellinie, ein bisschen spazieren in der Sonne. Udo, und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Und an alle, die uns jetzt zugeschaut haben da draußen oder zugehört haben, zugehört wahrscheinlich, ne? Die meisten hören wahrscheinlich den Podcast. Liebe Grüße an alle nach Kiel, wenn irgendwas ist. Udo fragen, der weiß es jetzt, oder mich oder uns beide. Und wie gesagt, ich freue mich tatsächlich auf eine Fortsetzung von unserer heutigen Folge.
Sehr gerne.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.